Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute Folge Nummer 46.
Is an incredible number because if you start to count from 1 to 400 is a lot.
Und damit weiß jeder eingefleischte Motorradfan, worum es heute geht. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Hallo. Ich muss ein bisschen leise sein, weil ich weiß noch nicht, wie es meinem Co-Host genau geht. Der hat mir gestern Bilder geschickt von einer Koch-Action, Remote und Bierverköstigung. Und ich habe das sechste Bierbild bekommen, da hatte er immer noch nichts gegessen. Deswegen mal erstmal vorsichtig die Frage. Michel, lebst du noch?
Hallo Jan. Ja, ich muss sagen, ich finde es sehr entzückend, dass du so zurückhaltend bist. Und heute Morgen wäre mir dieser Flüsterton auch sehr gelegen gekommen. Denn wir haben gestern Abend nicht nur gekocht und Bier so uns reingeleert, sondern ich habe heute auch meinen ersten Urlaubstag und dementsprechend auch umfangreich Biere genossen gestern Abend, mal abgesehen vom Menü, was wir gezaubert haben. Und als ich heute Morgen erwachte, war es nicht der Wecker, der mich aus dem Schlaf holte, sondern tatsächlich mein leichter Kater und der extrem trockene Mund, den ich hatte. Also es war so ein richtiger Hangover-Start in den Tag.
Klassische Schwappfresse.
Ja, aber voll. Aber inzwischen muss ich sagen, geht's mir ganz gut. Ich habe ja auch hier schon wieder ein Hefe am Start, ne? Das beschleunigt die ganze Geschichte schon wieder. Wie hieß er hier, der Turbo Gerd, ne? Habe ich mir einen reingeklüngelt. Gerhard.
Ich hab gestern schon wieder wie so ein Achtarmiger mir einen reingeorgelt mit Gerhard. Wir waren richtig verklüngelt, Alter. Heute Morgen ein bisschen zerknittert, Alter. Ich gebe euch hier Tipps. Ein Ei, 4 Zigaretten, eine Ibuprofen, dazu ein Rosinenbrötchen mit Leberwurst und dann kommt Bier ins Spiel. Und dann geht es schon. Ich bin jetzt beim dritten angelangt und alles wieder normal. Faktor wieder drinne.
Die Kater-Tipps, die spielen wir dann hier auch nochmal rein. Das wird jetzt langsam.
Richtig, ne, mit dir hier. Rosinenbrötchen mit Leberwurst.
Oh, alles wieder normal.
Und dann kommt Bier ins Spiel, genau. So, also die Rosinenbrötchen habe ich weggelassen. Ich hatte dafür, was hatte ich denn heute? Ich hatte auf jeden Fall Streuselkuchen mit Apfel und ich hatte ein Puten-Edamer-Brötchen. Ein normales Brötchen, ja, das war's. Und Kaffee und Wasser natürlich. Wasser ganz, ganz wichtig, ne? Später esse ich noch Chips für die Elektrolyte und dann sollte das wieder laufen. Dann läuft der Karren wieder rund hier, ne?
Ja, okay. Wir müssen ehrlich sein, wir haben natürlich vor dieser Folge, die, wie ihr schon im Intro gehört habt, natürlich einen ganz speziellen Menschen zum Thema haben wird, Valentino Rossi, haben wir vorher natürlich noch ein bisschen gesprochen, dabei auch festgestellt, dass Michel kein Weißbierglas besitzt, kein intaktes. Wenn sich jemand berufen fühlt, nehmt doch gerne Kontakt mit Michel auf über unsere Plattform und schickt ihm vielleicht mal ein Weißbierglas zu. Ich kann das hier aus der Ferne gerade nicht machen. Das ist ja ein Trauerspiel. Es ist wirklich traurig, dass der kein Weißbierglas hat. Dafür hat er schon philosophiert, was die Schaumbildung von so einem Weißbier begünstigt und was sie vernichtet. Also auch hier, wer nochmal Tipps braucht, kann sich an Kater Michel wenden und wird dann sicherlich geholfen. Aber genug vom Bier. Schön, dass du also wohlauf bist und alle deine Sinne bei dir hast, damit wir hier wieder eine schöne Motorrad-Podcast-Folge gestalten können. Mit leider einer kurzen, traurigen Startthematik. Vielleicht haben das ja ein paar schon mitbekommen. Wir hatten hier ja in einer Folge unseren guten Freund 50 zu Gast, der eigentlich dieses Jahr EDM fahren wollte mit seinem eigenen Team, der F73 Academy. Schon viel trainiert hat zusammen mit seinem Teamkollegen Leon Langstädter, Stettler, Stetter. Leon Langstädter, glaube ich.
Langstädtler ist es, glaube ich, ne?
Stettler, oh ja, okay.
Sei uns verziehen. Kann auch sein, dass ich immer verwirrt bin wegen des Ls am Anfang, dass ich das hinten auch mit reinwurste.
Ja.
Völlig Wurst. Auf jeden Fall.
Weiter im Text. Wollte ich Gibt's da traurige Nachrichten? 50 hat kurzfristig einen Sponsor verloren, der wirklich einen großen Teil dazu beitragen sollte, dass die so eine EDM-Saison finanziert bekommen, und der ist kurzfristig abgesprungen mit dem Resultat, dass nur einer der beiden Fahrer an den Start gehen kann, und 50 hat sich dazu entschieden, zurückzutreten zugunsten des jüngeren Leon, weil er einfach sagt, der hat noch mal ein bisschen mehr Zukunft vor sich. Finde ich super, super schade. Wir hatten ja eigentlich auch geplant, 50 an der Rennstrecke zu besuchen und mit ihm dann dort noch mal einen Podcast zu machen. Mal schauen, ob und wie wir das jetzt machen. Trotzdem, wenn sich jemand von euch berufen fühlt, mit seinem Unternehmen gegebenenfalls ein Sponsoring kurzfristig einzugehen, dann schreibt uns gerne oder schreibt 50 direkt auf seiner Homepage F73 Academy. Der hätte es verdient. Es tat mir echt leid, das zu hören. Aber Motorsport ist einfach teuer. Und wenn dann die Gelder nicht beisammen sind, dann hat sich das auch ganz schnell ausgeträumt mit dem schönen Spaß. Aber genug der Traurigkeit. Es ist noch anderes.
Warte, ganz kurz. Also zwei Sachen an dieser Stelle. Wir können diese Geschichte mit dem 50 natürlich machen, denn er wird natürlich trotzdem eine Strecke sein. Denn ja, die Geschichte verhält sich ja so, dass die ja eigentlich ein Zweimann-Team gewesen wären. Eher aus Kostengründen, weil einer der Finanziers weggebrochen ist, sein Bike nicht nutzt. Aber er ist natürlich immer mit dabei und als Riding-Coach vor Ort. Und falls irgendjemand von unseren geneigten ZuhörerInnen jetzt der Meinung ist, hey, Motorsport, das wollte ich schon immer mal fördern, aber wer ist eigentlich dieser 50? Dann habt ihr natürlich die Gelegenheit, euch die Folge nochmal anzuhören. Und ich muss sagen, ich bin immer total fasziniert, wenn andere Podcast-Hosts und Hostinnen in ihren Podcasts dann irgendwie auf vergangene Folgen hinweisen, dann immer so aus dem Stegreif, das war Folge 358, Minute 25, da haben wir über dieses Thema geredet. Hat jetzt bei uns ja nicht geklappt, ich habe das schon schnell geschaut. Die Folge mit dem 50, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Folge 25, also, das ist die, die ihr euch reinziehen müsst hier, Gasgeflüster mit Christoph 50 Höfer, damit ihr auch wisst, um wen es hier eigentlich geht.
So.
Nämlich.
Aber du hast eigentlich schon ganz schön gesagt, wir haben das jetzt vielleicht nicht so auf dem Kasten, aber grundsätzlich kann man mal sagen, wir sind heute unfassbar gut vorbereitet. Ich glaube, so viel Vorbereitung haben wir im Vorfeld noch nie betrieben für einen Podcast. Der Michel kam ja an mit einer Excel-Liste. Ich habe noch den ein oder anderen Einspieler dabei, den wir euch natürlich auch nicht vorenthalten werden. Doch bevor wir damit starten, nochmal so ein bisschen Schwank aus unserem Leben. Zum einen vielen Dank für die ganzen netten Zuschriften zur letzten Folge, wo mein in der mein Vater zu Gast war. Der lässt auch schön grüßen. Er hat sich mega gefreut über die Rückmeldungen. Ich denke, für so einen Herrn gesetzteren Alters ist es natürlich auch was, oder eigentlich für jeden sollte es was Besonderes sein, im Gasgeflüster-Podcast aufzutreten. Umso schöner, dass es da so viel positive Rückmeldung gab. Also herzlichen Dank. Und an dieser Stelle, bevor ich das vergesse, auch herzlichen Dank an Andi, der nämlich schon bei Folge 42 uns mal geschrieben hat und letztendlich diese Valentino Rossi-Folge auch so ein bisschen schon angeteasert hat und selbst uns den Wink mit dem Zaunpfahl gegeben hat. Ich glaube, wir wären auch so drauf gekommen, weil die 46 ist eine sehr wichtige Nummer in meinem Leben. Aber herzlichen Dank, Andi. Und dann, bevor wir jetzt mit dem Thema starten, nochmal kurz zu dir, Michel. Bei dir ist nämlich auch motorradtechnisch ein bisschen was passiert. Du hast vorhin noch mal ganz kurz im Telefonat mit mir angekündigt, dass du mit deiner Triumph mal wieder unterwegs warst, die letztes Jahr ja noch für den Triumph Cup aufgebaut war.
Genau, genau. Die habe ich jetzt hier in teils Eigenregie in der Garage wieder zurückgebaut, was ja bei dem Moped nicht so riesig kompliziert ist, vor allem oder nicht so ein riesiger Aufwand, meinte ich, dachte ich zumindest, weil ich die ja auch mit Lampenmaske und allem drum und dran gefahren bin. Und das ist ja ein Naked Bike, also da muss man jetzt nicht irgendwie großartig Verkleidung umrüsten. Ja, und dann habe ich mich da dran gesetzt und dran rumgeschraubt und getan und gemacht. Problem an der Geschichte war aber, dass ich tatsächlich die Umrüstung auf das T-Cup-Reglement nicht selber gemacht habe, sondern damals das in einem Video mit SPF, also dem Händler, wo ich das Motorrad gekauft habe, umgesetzt habe. Und da hat natürlich einer von denen geschraubt. Und ich hatte dann irgendwann mal eine Kiste mit riesig viel mit riesig viel Schrauben vor mir und wusste halt nicht, okay, welche Teile muss ich denn jetzt und wo einbauen? Und habe mich dann so ein bisschen zusammengepuzzelt. Und puzzelig wurde es dann aber tatsächlich bei der Fußrastenanlage rechts mit dem Fußbremspedal. Ja, da wusste ich nicht mehr, wie ich das hinklöppeln sollte. Und dann habe ich das Moped jetzt quasi zur Inspektion gebracht und noch mit dem mit der abgebauten Fußraste. Das sollen die mir jetzt wieder zusammenbauen, weil ich keine Ahnung mehr hatte, wie ich das hinbekommen sollte.
Ja, genau, aber warum muss die Fußrastenanlage überhaupt wieder zurückgebaut werden?
Naja, grundsätzlich fährst du auf der Rennstrecke ja mit einer anderen Fußrastenanlage, die dir ein bisschen mehr Schräglagenfreiheit bietet und auch eben Einstellungsmöglichkeiten, um dir das so ergonomisch wie möglich zu gestalten. Und dann gibt es eben für den T-Cup auch die Vorgabe, eine bestimmte Fußrastenanlage zu benutzen, ne? Weil die Mopeds ja alle, das ist ja ein Markencup und da gibt es eben verschiedene Partner. Und das war natürlich auch der Fall und die das Abbauen war natürlich von der alten Fußrastenanlage kein Problem, aber dann tatsächlich der Anbau von der also von der Serienanlage, hat mich dann doch so ein bisschen vor Herausforderungen gestellt, vor allen Dingen, weil halt auch Quickshifter und umgedrehtes Schaltschema und unterschiedlich langes Schaltgestänge und dann habe ich da, und es geht halt auch noch durch den Rahmen und ich habe ja meine Rahmenschoner drüber und dann habe ich gedacht, diejenigen, die diese Rahmenschoner gebaut haben, haben nicht bedacht, dass eventuell irgendjemand die Standardfußrastenanlage, also die für die Straße, mit diesen Rennstreckenrahmenschonern kombiniert, denn die haben halt einfach dieses Loch im Rahmen abgedeckt und dann musste ich dann rumdremeln und habe das dann ewig angeschnitten und so. Also es hat deutlich länger gedacht, als ich erwartet habe. Ich habe gedacht, naja, so 3 Stunden, dann hast du die 2 Blinker dran geschraubt, Kennzeichen halt wieder dran, Fußreifen ab, easy, ne? Und inzwischen habe ich aber gefühlt 3,5 Tage dran rumgeschraubt, immer irgendwie mal nachmittags oder abends oder sonntags oder so. Aber jetzt ist fast fertig.
Aber hättest du die nicht einfach behalten können? Also hat die dich jetzt so gestört im Straßenverkehr, diese sportlichere Fußrastenanlage oder was war da der Hintergrund?
Ja, ich hätte sie tatsächlich sogar sehr gern behalten, weil sie mir optisch sehr, sehr gut gefällt und auch von der Positionierung halt eigentlich sehr gut war und den Vorteil eben bietet, weil das Gestänge nicht durch den Rahmen geht, also bei dieser Zubehöranlage, da ist extra eine Verlängerung, Adapter auf dem Eingang aufs Getriebe, dass es eben am Rahmen vorbeigeht. Das Problem ist aber, das ist eine Racing-Fußrastenanlage mit starren Rasten und das darfst du im öffentlichen Straßenverkehr nicht fahren. Und ich habe gedacht, irgendwann brauche ich mal wieder TÜV, dann muss ich sowieso umbauen. Und dann, naja, wir wissen ja alle, dass sehr, sehr sensibilisiert die ganze Geschichte ist im Moment, wenn es um das Thema Motorrad geht. Und ich habe jetzt gedacht, naja, wäre halt auch blöd, wenn ich jetzt irgendwann mal auf Tour bin. Habe ich eh, das war jetzt auch der Grund, warum ich es umgebaut habe, Tour mit meinem Vater geplant. Und dann habe ich gedacht, wäre natürlich dumm, wenn wir irgendwo in der Walachei stehen und die Polizei anhält und sagt, ja, du darfst jetzt leider nicht mehr weiterfahren, weil hier Rasten nicht konform.
Guck mal an, hatte ich die letzte Folge also auf die Vater-Sohn-Beziehung gebracht und jetzt gehst du auf große Tour mit deinem Vater?
Nee, tatsächlich nicht. Das ist ein Weihnachtsgeschenk gewesen, weil das so, ja, man schenkt ja aktuell lieber oder inzwischen immer mehr Aktivitäten, ne, weil Aktivitäten gab es in den letzten Monaten nicht so wirklich, auch nicht mit der nahen Verwandtschaft. Und dann habe ich mir halt zu Weihnachten gedacht, mein Vater sollte eh mehr fahren. Der hat jetzt letztes Jahr so die Zweiradliebe wieder so ein bisschen intensiviert. Und da habe ich gedacht, dann machen wir doch so ein Männerwochenende, ne? Und ich schenke ihm halt einen Motorradtrip über den Thüringer Wald ins Fichtelgebirge, dort dann abends schön essen gehen, Bierchen trinken und dann am nächsten Tag wieder zurückrollern. Ja, das war so der Plan. Aber wie gesagt, noch die Umsetzung nicht erfolgt, weil eben die Technik mir da noch so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
Geiler Plan, aber gleichzeitig, glaube ich, verpasst du ja gerade nicht so viel, denn irgendwie ist es ja deutschlandweit gerade so, jetzt muss ich hier nochmal kurz meinen Frust abladen. Das Wetter, ganz im Ernst, will uns das verarschen? Das meint es doch nicht ernst, oder? Ich war dieses Jahr bisher, habe das Motorrad nach München geholt und bin dann noch 2-mal fahren gewesen. Und sonst ist es hier in München gerade einfach immer, ich habe ja einen Hund, ich muss ständig mit dem raus oder halt zumindest einmal am Tag eine größere Runde und ich kann losgehen, wann ich will. Bei strahlendem Sonnenschein, ich krieg auf jeden Fall Regen in die Fresse. Und das geht mir so dermaßen auf den Sack. Und das frustet mich so richtig. Und ich weiß noch, letztes Jahr saßen wir hier, ich glaube auch um diese Zeit, und da war ich gefrustet, denn es war mega geiles Wetter, wirklich krassester Sonnenschein.
Und du durftest nicht fahren.
Ja. Und aufgrund von Corona war Motorradfahren verboten. Ich weiß gar nicht, mir hat irgendjemand jetzt auch eine Mail dazu geschrieben, wie sich mein Standpunkt dazu verändert hat. Jetzt müsste ich natürlich den Standpunkt von mir vor einem Jahr wissen. Ich glaube, ich habe das akzeptiert, dass es diese Corona-Regelung gab und konnte das auch nachvollziehen, weil einfach noch niemand wusste, wo es hingeht und unter dem Argument, lass uns mal schauen, dass die Intensivstationen frei bleiben, nicht zu fahren, fand ich irgendwo auch nachvollziehbar. Heute ist es ja so, okay, man weiß, wie die Lage sich so grob entwickelt und man dürfte fahren. Entsprechend würde ich jetzt auch ohne weiteres wieder fahren, aber dieses Scheißwetter, das meint es nicht ernst. 2 Jahre in Folge im Mai nicht fahren können, wie belastend ist die Welt.
Egal. Absolut. Ich hab es tatsächlich heute auch gedacht, als ich mein Motorrad eben zu SBF gebracht habe, ne, dem Händler in der Nähe von, was ist das, Metzingen? kennt ihr vielleicht dieses Outlet Center, da wo auch Hugo Boss und so sind? Also da
hast du direkt noch einen Anzug geholt, ne? Einen
kleinen
Anzug?
Nee, die haben ja bestimmt auch zu. Also mal abgesehen davon, dass ich Einkaufen, Klamotten und so einfach hasse, wie die Pest, ne?
Du bist also da reingegangen zu Hugo Boss, hast gesagt, sag mal, wo ist denn jetzt hier Lederkombi? Ne? Ich brauche nur einen Anzug. Was ist da los?
Ja, richtig. Ich war tatsächlich mal bei Hugo Boss und habe mir dort meinen Abitursanzug gekauft, in Metzingen, im Outlet. Mhm. Das war aber tatsächlich, also erstens saugünstig, also C&A wäre, glaube ich, gefühlt nicht billiger gewesen oder nur unwesentlich. Und das ist aber tatsächlich das letzte Mal, dass ich irgendwie mit Freude einen Anzug kaufen gegangen bin, weil das geht mir, also überhaupt Klamotten, da kriege ich halt einfach immer die Krise. Aber das wollte ich ja gar nicht sagen, denn ich bin da in dieser Ecke gewesen, das ist ja an der Schwäbischen Alb, da ist auch der Händler und ich bin dort auf den Hof gekommen bei SBF und dachte so, Alter, was ist eigentlich hier los? Die Mopeds sind die irgendwie Enduro fahren gewesen, ne? Weil halt alle Mopeds, die dort zur Inspektion da waren, sowas von oben bis unten eingesaut, weil es halt da auch im Schwäbischen halt wahrscheinlich die letzten Wochen nur geschifft hat, ne? Und wenn du halt irgendwie mal gefahren bist, dann war es halt einfach eine Schlammschacht, mehr oder minder.
Aktuell habe ich also die Chance, das sauberste Motorrad der Stadt vielleicht vorzeigen zu können und das ungeputzt.
Vermutlich, aber das steht ja auch die ganze Zeit in der Garage.
Also, Katastrophe, das dazu, Michel baut auf jeden Fall zurück, Jan kann nicht fahren und jetzt zur magischen Nummer dieser Folge, Folge 46. Bei jedem, der auch nur im Entferntesten irgendwann mal einen Gedanken an Motorradfahren und das im sportlichen Kontext verschwendet hat, sollten jetzt alle Glocken läuten. Denn selbst dem Achtjährigen sollten heutzutage noch, der sollte noch die Ohren spitzen, wenn die Zahl 46 im Raum steht. Ich glaube, die erste Zahl, die man außerhalb des kleinen 1x1 zu schätzen lernen sollte, 46, die Startnummer von The GOAT, The Greatest of All Times, wie er sich zum Teil nennt, von Il Dottore Valentino Rossi.
Also, The GOAT, ich weiß gar nicht, ob er sich selber so nennt. Oder aber ich glaube, das ist eher ein Titel, den er bekommen hat.
Ja.
Aber nachdem du jetzt schon so ausführlich über die Startnummer schwadroniert hast, ne, weißt du denn eigentlich, warum Valentino Rossi die Startnummer 46 hat?
Ja, weil sein Vater die schon hatte.
Und wo ist sein Vater gefahren?
Wie? Wo der gefahren ist?
Naja, also sein Vater hatte die Startnummer 46, aber weißt du auch, was der gefahren ist und gemacht hat?
Er ist auch Motorrad gefahren. Ich wusste das tatsächlich mal, aber nee, bevor ich jetzt hier solch eine Lügegeschichte erzähle, nee, ich lasse es lieber.
Lass mich dir die Antwort erzählen. Ja. Sein Papa ist nämlich tatsächlich auch WM-Fahrer gewesen, Grand Prix-Fahrer, von 77 bis 82, also in dem Zeitfenster, in dem auch Valentino Rossi geboren ist, ne, der ist ja Baujahr 79 ist der, und war sogar recht erfolgreich, hat 3 Siege eingefahren in der 250er. Wann war das? 79? Und war damals dann auch, ich glaube, WM-Dritter. Also war selber auch ein sehr, sehr erfolgreicher Motorradfahrer schon. Und in Andenken an seinen Papa hat der Walle eben die 46 dann übernommen und fährt die halt einfach immer noch. Und er hat sie auch nie abgegeben. Also trotz WM-Titel und so.
Und du hast es gerade schon angebracht, ist quasi so alt wie du.
Fast. Er ist zwei Jährchen älter als ich, ne? Und man sieht den Unterschied natürlich kaum. Ich habe so ein bisschen recherchiert, so wie sind denn so seine Zahlen, Daten, Fakten, ne? Und ich hatte immer im Hinterkopf, dass er 1,78 ist und damit einer der größeren der MotoGP-Fahrer tatsächlich. Also es gibt so ganz wenige, die irgendwie größer sind. In der letzten Übertragung haben sie auch irgendwie die ideale MotoGP-Fahrergröße besprochen und das wurde irgendwo mal ermittelt. Ich glaube, es war 1,69. Da ist er deutlich drüber. Und ich habe jetzt aber heute bei der Recherche gedacht, na guck mal an, da steht tatsächlich 1,81. Ne? Da wäre man tatsächlich gleich groß. Einziger Unterschied, ne? Er wiegt halt einfach nur 69 Kilo. Und damit habe ich 10 Bierkilo mehr, als er vermutlich jemals auf die Waage bringen wird.
Ich wollte dir gerade noch die Chance geben, das auf deinen maskulinen Bizeps zu schieben, aber du hast ja selbst in die Parade gefahren. Und gerade während ich das hier sage, setzt Michel an und nimmt nochmal einen großen Schluck seines Weißbiers. Okay, wird sich jetzt unglaubwürdig machen.
Du aber auch hinterher schieben müssen, was ich nach dem Absetzen des Glases für ein breites Grinsen im Gesicht hatte, nachdem ich jetzt hier mein Schlückchen genossen habe.
Ist tatsächlich so, aber auch mit dem bist du eigentlich gar nicht so weit weg, weil ich habe hier einen Einspieler schon mal, um mal zu zeigen, aus welcher Generation Rossi kommt und auch ein bisschen zu verdeutlichen, wie sich der Sport und die Szene und das, was er gemacht hat, verändert hat, weil er sagt selbst zu der Frage, aus was für einer Zeit er eigentlich kommt.
I come from an era where the riders still drink beer and smoke cigarettes.
Also wer es nicht verstanden hat, er sagt selbst, er kommt noch aus einer Zeit, wo die Fahrer von der MotoGP selbst noch immer schön Bierchen getrunken haben und Zigaretten geraucht haben. Und Michel, damit hattest du zumindest zeitweise auch alle Voraussetzungen geschaffen, um zumindest in den frühen Jahren des Doktores erfolgreich mitfahren zu können.
Ja, absolut. Also das wollte ich jetzt nämlich gerade noch einstreuen. Ne? Es ist nicht nur seine Ära, seine Generation, sondern es ist ja tatsächlich auch meine. Ne? Und auch wenn wir jetzt heute an der Rennstrecke unterwegs sind, wird ja das Bier trinken nebenbei immer noch hochgehalten. Insider munkeln übrigens auch, dass Wale in den Anfangsjahren seiner WM-Karriere nicht nur Zigaretten geraucht hat. Ich möchte jetzt hier keine Namen und Quellen nennen, aber wurde mir aus verlässlicher Quelle quasi zugespielt, die Information. Also, er ist den leiblichen Genüssen nicht abgeneigt. Und was ich aber sehr, sehr witzig und spannend und interessant finde, wir hatten ja gerade eben schon über seinen Papa gesprochen und so über den Einstieg, ne? Also ungefähr gleich alt. Und der ist aber tatsächlich gar nicht mit dem Thema Motorrad und Motorradfahren eingestiegen, sondern sein Papa hat ihn anfangs ins Go-Kart gesetzt und ja. selbst da hat er gerockt, ne? Ich habe das jetzt mal, ich habe da mal rausgesucht, der ist 1990 im zarten Alter von 12 Jahren Regionalmeister beim Go-Kart-Fahren geworden. Finde ich beachtlich und dass quasi diese Karrierepotenziale drin stecken, ne? Wenn ich mir so anschaue, ne? Damals 1999, da wurde ich gerade so vom sozialistischen Jungpionier zum Zwangskapitalisten, ne? Weil die Mauer gefallen ist und hier ich mir Begrüßungsgeld in Bayern abgeholt habe, ne? So bei Stippvisiten von Thüringen rüber. Also da ist der junge Wale schon auf Meisterschaftsniveau Auto gefahren. Und dann war es aber anscheinend so, dass die Kohle irgendwie nicht gelangt hat, ne? Und sein Papa ihn deswegen dann erst auf Minibikes gesetzt hat.
Also und du willst sozusagen dem Sozialismus auch die Schuld in die Schuhe schieben, dass du dich auf dein Arbeiterleben konzentrieren musstest und nicht in die freie Welt hinaus konntest, kapitalistisch dein Geld im wahrsten Sinne des Wortes im Benzin verbrennen konntest, sondern halt eben als Wendekind erstmal dein täglich Brot verdienen musstest.
Naja, das will ich jetzt vielleicht so gar nicht sagen, ne? Weil ich war ja jung und ungeprägt, ne? Ich war ja offen für alles damals, ne? Das Jungpionier war nett, aber so FDJ, das wäre nicht meine Sache gewesen, ne? Ja, mit den roten Halsbändern und so, das war uncool. Und dann habe ich mir so gedacht, na ja, Westen, ohne schlecht, ne? Kohle machen. Und es war dann aber vielleicht so die Kombination aus beidem, ne? Also meine Eltern, die ja logischerweise eine andere Prägung erfahren haben und die dann auch so ein bisschen auf mich übertragen und dann war dann, Junge, so machst du erstmal was Anständiges, ne? Ja, nicht so rausstechen, schön mit im Kollektiv, gehst mal schön zur Schule, ne? Machst mal anständig, ja, nicht so super Sportlerferz und so, ne? So war das damals. Also so ähnlich war das tatsächlich. Jetzt will ich dann doch wieder mal ganz kurz den Bogen spannen, ne, zu Valentino Rossi. Der ist nämlich dann kurz drauf. Wie gesagt, der Papa hat ihn dann auf die Minibikes gesetzt und da war er natürlich dann auch instant erfolgreich und hat im ersten Jahr seine ersten Minibike-Rennen dann tatsächlich schon gewonnen. Das war dann 1991, ne? Und das war eben dann der Zeitpunkt, an dem wir tatsächlich aus dem Osten in den Westen rübergewechselt sind. Auch nicht rüber gemacht, ne? Wende war schon durch. Und bei uns war aber tatsächlich nie der Plan, dass ich aufs Gymnasium gehe, ne? Also ich war halt im Osten, so Schulbewertung, nee, Junge, leider nur eine 3 in Deutsch, das wird nicht, ne? Da musst du eine Prüfung machen. Oh nee, wollen wir nicht und so. Und nee, gehst du mal nicht. Gymnasium ist nichts für dich, ne?
Naja, ist ja auch Westdeutsch, ne? Scheiße.
Genau. Und dann sind wir aber hier rüber, ne? Rüber gemacht und so. Und dann haben die gesagt, ja, mit Kusshand, ne? Den Jungen, den nehmen wir. Der schafft auch auf dem Gymnasium. Und das war eigentlich so der Einstieg in die kapitalistische Gymnasialwelt. Da kam dann erst die Prägung her, glaube ich. Und das ist, glaube ich, auch der Zeitpunkt gewesen, der dafür gesorgt hat, dass das mir kein Rennsportler mehr wurde, sondern eben dann ein fleißiges Arbeitsbienchen, glaube ich.
Schade, sonst hätte ich jetzt hier einen Kompagnon bei mir, den ich wöchentlich in irgendwelchen Boxen in dieser Welt besuchen könnte und Hallo sagen könnte. Dann wäre ich ja der, wie heißt der, Ucho?
Ucho, genau. Du wärst dann Jan Ucho Brützmann, ne? Ja. Mein stetiger Begleiter. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, für diese Bromance, ne, die sich zwischen den beiden entwickelt hat, ne, um das bei uns beiden zu bewerkstelligen, hätten wir uns ja damals auch irgendwie schon kennen, über den Weg laufen müssen. Ne? Also du wärst jetzt ja, also wenn alles gut gelaufen wäre, ne, und einer von uns beiden, das muss ja gar nicht mal ich gewesen sein, eine erfolgreiche Motorsportkarriere eingeschlagen hätte, dann wären wir uns ja vermutlich nie über den Weg gelaufen. Ne? Also
für alle, die jetzt gerade nicht wussten oder wissen, was es mit Ucho auf sich hat, Ucho ist so der beste Freund von Valentino Rossi. Man sieht ihn immer bei Kameraaufnahmen während der Rennen, wenn die Kamera in die Yamaha oder the Ducati Box oder Honda, als er damals noch bei Honda war, reingeschaut hat. Dann saß da immer gebannt vor dem Fernseher Ucho und hat ihn angefeuert. Irgendjemand hat mir, glaube ich, mal erzählt, dass Ucho auch ab und zu den Truck fährt von Yamaha. Weiß ich nicht, ob das wirklich wahr ist. Es wurde ja auch mal gemunkelt, es gab ja um Rossi viele fiese Gerüchte auch, dass Rossi und Ucho tatsächlich ein Paar wären. Rossi hatte das nämlich auch mal so kommentiert, dass er sagt, also eine Freundin zu seinen wilden Junggesellenzeiten, das hat sich ja mittlerweile auch geändert, eine Freundin an der Rennstrecke, das würde ihn nur zu sehr ablenken. Er muss sich am Rennwochenende voll 100% auf die Rennen konzentrieren. Seine jetzige Freundin war ein Grid-Girl im MotoGP-Paddock, also so ganz glaubhaft.
So viel war mit der Konzentration war da nicht.
So hundertprozentig der Fokus auf das MotoGP-Rennwochenende kauft ihn da keiner ab. Aber ja, so viel zum Thema Ucho.
Ja, ich wollte sagen, wenn man sich die Entwicklung von Ucho so ein bisschen anschaut, wenn irgendjemand dann Bock hat, das medial so ein bisschen nachzuvollziehen, das ist derjenige in der Crew, der sich vermutlich während der Rennwochenenden auch sehr intensiv auf das Buffet und Catering konzentriert hat. Denn ich hatte so das Gefühl, wenn man ihn so beobachtet, ne, zu Beginn, der war nie so dürr, sage ich jetzt mal, wie Valentin Rossi bei 1,78 oder 1,81 oder irgendwas in dem Rahmen und 69 Kilo. Der ist ja einfach ein Spargel, ne, der ist ja Haut und Knochen. Ja. Ucho war nie wirklich auf dem Niveau, aber er wurde quasi von Saison zu Saison runder. Und ich hab erst echt das Gefühl, dass der Stress mit der nachlassenden Form- und Leistungskurve von Rossi erst dann dazu geführt hat, dass sich das ein bisschen eingependelt hat oder vielleicht sogar ein bisschen rückläufig ist. Also irgendwann habe ich gedacht, meine Herren, was ist denn das für ein Fettpäckchen geworden? Hey, also verrückt.
Ja, das ist schon so. Aber trotz der Fettleibigkeit muss man auch mal dazu sagen, du hast es eben angekündigt oder schon mal angedeutet, Rossi mit Go-Kart erstmal groß geworden. Und auch neben seiner MotoGP-Karriere war das ja auch immer ein Thema, Rennen auf vier Rädern. Er nimmt ja jedes Jahr an verschiedenen Events teil und auch mit Ucho hat er mal ein Langstreckenrennen bestritten und noch einem dritten Fahrer, dessen Name mir gerade entfallen ist. Und die haben auf Anhieb den dritten Platz gemacht. Und es waren definitiv mehr als drei Teams im Rennen. Also es war wirklich ein großes Rennen. Und es gab ja auch mal, Thema Gerüchteküche, lange die Gerüchte, dass Rossi in die Formel 1 käme. Er hat sogar für Ferrari und mittlerweile auch für Mercedes Petronas, wobei das war, glaube ich, eher dann Marketing, Testfahrten gemacht in Formel 1 Wagen. Und kam auch in dem Ferrari damals 1,5 Sekunden an Michael Schumacher heran. Und das ist wirklich unfassbar gut. Wenn du dir anschaust, im Qualifying, also wenn dann da irgendwie so ein eingekaufter Fahrer irgendwo auf den letzten Plätzen rangiert, dann hat der halt auch mal locker über 1,5 Stunden Abstand auf den ersten, wenn nicht sogar noch mehr. Und 1,5 Sekunden sind natürlich, wenn du in den Top 3 mitfahren willst, Welten. Aber auf das ganze Fahrerfeld gesehen, eine krasse Leistung.
Ja, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass dieses Beispiel von dir auch so mit reingebracht wird. Man muss natürlich dazu sagen, die Zeiten, um die es da geht und diese Testfahrten, die sind natürlich viele Jahre her. Und ich glaube, es war 2004 oder was, wo der da immer mal wieder ins Ferrari-Cockpit gestiegen ist. Und das schmälert natürlich seine Leistung nicht. Aber ich finde es umso faszinierender fast, ne? Also, solange ich Rossi kenne, verbindet man den auch mit Autosport, ne? Der macht viel. Ich weiß noch, eine von den ersten Streckenvorstellungen damals im M5, da kam der dann halt auch ultra quer driftend da bei dieser Fahrerbesprechung aus der Zielkurve raus. Also der ist schon immer hart am Gas, ne? Und wir haben es ja auch schon angedeutet, ne? Ist ja auch regionaler Go-Kart-Meister, also das Vierradfahren liegt ihm auch so ein bisschen mit im Blut. Und der fehlt ja auch, es gab ja auch lange Gerüchte, dass er in die WRC wechselt, also in die World Rally Championship, weil er viele Rallyes fährt und auch da schon gewonnen hat. Aber was ich extrem faszinierend fand, Lewis Hamilton ist, glaube ich, wann war das? 2019, nach dem Jerez-Wochenende, Valencia-Wochenende, auf Rossis Yamaha gefahren.
Ja.
Und der war auch nur unwesentlich langsamer als Valentino Rossi mit dem Motor. Also unwesentlich, ne? Wir reden hier, also ich glaube, er war nur 5 Sekunden oder weniger als 5 Sekunden weg. Und wenn man sich anschaut, wie pervers schnell die sind, ne, ja, sind diese wenigen Sekunden Unterschied einfach unnormal für jemanden, der nicht auf diesem Niveau Motorrad fährt. Also ich finde es immer wieder faszinierend, wie problemlos tatsächlich diese verschiedenen Fahrer in den verschiedenen Disziplinen hin und her wechseln können und trotzdem instant sau schnell sind.
Also Michael Schumacher ist ja auch eine
gleiche
Zeit
Geschichte. Motorrad, der ist ja IDM gefahren. Ja. Genau. Ähnliche Geschichte. Die haben natürlich auch da, also bei Michael Schumacher ging das ja dann so ein bisschen böse aus, ne?
Ja.
Der hat ja tatsächlich sich auch ein Formel-1-Jahr verkackt, weil er so heftig gestürzt ist, dass er sich einen Wirbelschaden zugezogen hatte im Halswirbelbereich, weil er irgendwie stumpf auf den Kopf aufgeschlagen ist. Und dann die Belastung der Formel 1 sich ausgehalten hat. Aber bei dem ist das ähnlich. Also das ist unglaublich, wie jemand außen, also, ne, also in Anführungsstrichen Außenstehendes, auf Anhieb so schnell sein kann. Und da muss wohl irgendwie so eine Art von immensem Gefühl vorhanden sein. Wobei man natürlich dazu sagen muss, und jetzt würde ich gerne wieder den Bogen eigentlich zu Rossi spannen, ne, dass wir jetzt natürlich die Beispiele, die wir jetzt genannt haben, das sind natürlich außergewöhnliche Fahrer, ne? Also wir haben gesprochen von Michael Schumacher, von Lewis Hamilton, logischerweise von Valentino Rossi, die ja quasi auf Top-Niveau in ihren Klassen fahren. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn die jetzt irgendjemanden wie, wenn jemand jetzt, keine Ahnung, Iker Lecuona, so der jetzt gerade KTM-Satellitenteam fährt, ne, und Jungspund ist, ob der quasi dazu in der Lage wäre, das auch zu fahren. Und jetzt, um wieder diesen Bogen eben zu Rossi zu spannen, das hat sich ja schon relativ früh in seiner Karriere abgezeichnet, dass er halt einfach auf eine gewisse Art und Weise ein Ausnahmetalent ist, auch wenn er aus einer anderen Generation kommt. Ne? Der ist ja tatsächlich 1996 dann in die WM eingestiegen, 125er, Aprilia damals, und hat tatsächlich auch in seiner ersten Saison die erste Pole und das erste Rennen gewonnen.
Das war damals in Brünn war das, glaube ich, ne? Ja.
Genau, in Brünn. Und da war halt einfach schon klar, da hat das eben schon, hat das schon aufblitzen lassen, ne? Und wenn man sich dann eben anschaut, der hat ja quasi nach jedem Einstieg ein Jahr gebraucht, um Weltmeister zu werden, ne? Der ist 96 in die 125er WM eingestiegen, 97 ist er Weltmeister geworden und hat 11 von 15 Rennen gewonnen. Also ultra dominant, ne? Völlig, völlig abgefahren. Dann 98 Einstieg in die 250er WM und ein Jahr drauf 9 von 14 Rennen gewonnen und 250er Weltmeister geworden. Und dann quasi direkter Wechsel in den Grand Prix, in den 500er Grand Prix. Und da war es im Anführungsstrichen die gleiche Geschichte. Ein Jahr Einstand, ein Jahr Weltmeister, ne? Der einzige, an den ich mich erinnere, oder von dem ich weiß, der das halt getoppt hat, war
Marc Marquez.
Ja, genau. Also da war dann eben auch wieder bei dem schon absehbar, wie krass sich das in Anführungsstrichen höchstwahrscheinlich entwickeln würde.
Ist so. Aber jetzt hast du ja schon angedeutet, 96 und du nahezu ähnliches Semester. Was ging bei dir denn in der Zeit?
96, da war ich ja gerade mal so 15 Lenze, ne? Da ist noch nicht viel passiert, da habe ich noch vom Führerschein geträumt, aber dann in Rossis erstem Weltmeisterjahr 1997, da habe ich dann beim ersten Anlauf natürlich direkt meinen 125er Führerschein bestanden, also Logischerweise, ne?
Gleiche du meinst, Klasse. Rossi hätte ein Jahr gebraucht, um dann die Führerscheinprüfung zu bestehen. Der hätte ein Jahr Fahrschule gemacht.
Man weiß es nicht. Vielleicht hatte er damals auch noch gar keinen Motorradführerschein. Das kann ja sein. Das ist ja bei vielen Rennfahrern so, ja, dass sie gar keinen Motorradführerschein haben. Ja,
der deutsche EDM-Fahrer so Julian Puffer hat zum Beispiel keinen, weil seine Eltern gesagt haben, also entweder Rennstrecke oder Motorradführerschein, aber beides nicht.
Na, und hätten das meine Eltern mal zu mir gesagt, ne? Ja. Also, Kusshand. Ja. Genau. Also kann durchaus sein. Und jetzt kommt aber das i-Tüpfelchen an der Geschichte. Damals 97, ich habe zwar angefangen mit einer Simson S51, das war mein erstes Moped, aber 97 kam dann eben auch meine 125er RS, Aprilia RS Replika, also das Moped mehr oder minder, mit dem Rossi damals auch unterwegs war. Man muss aber dazu sagen, Rossi war für Aprilia damals noch nicht so ein riesiges Thema. Da gab es zwei Replika-Modelle. Also dieses Modell hieß Replika, weil es eben an das Rennstreckenmotorrad angelehnt war. Und es gab aber wirklich zwei Fahrerrepliken. Und zwar die von Tetsuya Harada damals und von Max Biaggi. Das waren damals die beiden Replika-Verkleidungen, die es für die Aprilia damals gab. Rossi kam dann tatsächlich erst, glaube 99, 98, 99. Das war so die Zeit. Da nahm das quasi mit ihm erst von Aprilia so richtig Fahrt auf. Aber ich habe mich natürlich gefühlt wie der König. Hey, ich fahre das gleiche Moped wie Wale, ganz klar. Und habe ja natürlich, wie das jetzt ist mit 16, 17, du bildest dir natürlich auch ein, ja, wenn ich das gleiche Material hätte wie er, ich wäre bestimmt genauso gut. Also man müsste es mal auf den Vergleich ankommen lassen. Ne?
Aber sag mal ganz ehrlich, oder erinnerst du dich noch, wann Rossi für dich tatsächlich erstmals ein Thema war? Das war doch bestimmt noch nicht 96 bei so einem lächerlichen 125 CCM-Weltmeister.
Tatsächlich ist mir Rossi erst in der 250er bewusst geworden. Also ich habe damals, ich habe Anfang der 90er Jahre angefangen, Grand Prix-Rennen zu gucken. Mein Opa hat das damals immer geschaut. Der hat mich, also mein Opa ist quasi eigentlich verantwortlich für alles, was in meinem Leben so mit passiert ist, auch wenn er sehr, sehr weit weg ist und das, sich dessen gar nicht so bewusst ist. Ne? Aber bei dem bin ich das erste Mal Moped gefahren. Habe ich auch witzigerweise so die Parallele, ne? In dem Jahr, in dem Rossi in die italienische Meisterschaft eingestiegen ist, bin ich das erste Mal ein schwarzes Moped gefahren. Und wie gesagt, habe damals mit meinem Opa eben diese Rennen geguckt. Und wir haben aber, mein Opa hat nicht den ganzen Nachmittag zugebracht oder den ganzen Sonntag, Mittag, Nachmittag und Moped drin geguckt. Deswegen haben wir die damals 125er Rennen manchmal auch ausgespart, ne? Und dann verfolgst du das nicht. Und du hast natürlich dann damals eher so Jungs wie Wayne Rainey, Kevin Schwanz, wie sie alle hießen, eher so auf dem Schirm gehabt. Also die, wie das heute halt auch ist, ne? Wenn du heute dich mit jemandem unterhältst, der Motorradrennen guckst und sagst, ja, kennst du den wie heißt der, Pedro Acosta, glaube ich, der jetzt im Moment gerade in der Moto3 so alles wegrockt, ne? Das Nachwuchstalent im Moment, da gucken die dich alle an wie ein Rennauto, ne? Weil der ist halt jetzt dieses Jahr eingestiegen, von dem hast du noch nie irgendwie was gehört und so. Und das war damals bei mir tatsächlich auch so. Und erst mit der 250er Zeit, als dann einfach so diese Durchmarsch-Mentalität so ein bisschen sichtbar war, okay, der kommt in die Klasse, nächstes Jahr wird er Weltmeister. Er ist in der 250er eingestiegen, sofort von dabei und dann im zweiten 250er Jahr, wo es dann so Richtung Weltmeisterschaft ging, da ist mir das dann so bewusst geworden. Und das war dann auch so dieser Zeitraum, wo eben diese ausgefallenen Sieger wie sagt man, vorbereiteten Moves, die sie da immer macht, oder diese Specials, die sie sich da halt immer einfallen haben lassen, so ein bisschen aufgefallen sind, ne? Also, wo sie irgendwie eine Dixie-Toilette am Streckenrand aufgestellt hatten und er dann nach dem Sieg da in der Toilette verschwunden ist, von den Kameras gefilmt und so.
Ja, oder die zwei Karabiniere, die ihn angehalten haben wegen zu schnellem Fahren.
Ticket ausstellen, genau. Also, das war so der Zeitraum, in dem das dann wirklich bewusst wurde und wo du dann halt auch so ein bisschen Sympathien, oder wo ich damals dann Sympathien entwickelt habe.
Ja, das war ja, glaube ich, auch so die Blütezeit, die ihn am Ende des Tages schon zu dem gemacht haben, was er auch heute ist. Also dieser absolute Publikumsliebling und überhaupt, wie soll man sagen, Markenbotschafter für das Thema. Ihr hört im Hintergrund, der Michel schenkt sich hier gerade noch ein Bierchen ein. Markenbotschafter für das Thema Motorsport, Motorradrennsport im genaueren. Ich muss ehrlich sagen, da trennen uns wahrscheinlich dann auch die paar Jahre. Ich wurde erstmals so ein bisschen auf ihn aufmerksam, als es dann in die 500-Kubik-Klasse ging, also die damals größte Klasse. Und diese ganzen, ja, wie soll man sagen, diese ganzen Aktivitäten seinerseits, die ihn zu dem gemacht haben, was er ist, dass man den Namen gehört hat, dass der in aller Welt als Publikumsliebling eben durchging. Und das ist ja das, was ihn, würde ich mal behaupten, auch heute so extrem von den anderen Fahrern differenziert. Das gab es, glaube ich, so in dem Sinne nie wieder. Gerade bei so einem Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo gab es ja nie. Der war ja nie Publikumsliebling. Aufgrund seiner Art, aufgrund seiner vermeintlichen Arroganz, die ihm vorgeworfen wurde, der Unnahbarkeit. Das gab es auch bei Casey Stoner oder so in dem Rahmen nicht. Mark Marcus. Auch der, ja, am Anfang Jungspund, war, glaube ich, dann aber vielen erstmal suspekt, weil der halt auch einfach immer dieses Messer zwischen den Zähnen und diese Verbissenheit und diesen absoluten Siegeswillen hat durchscheinen lassen. Während ein Valentino Rossi eben gerade zu seinen Anfängen ja wirklich noch mit einem Bierchen und einer Kippe irgendwie am Streckenrand stand und immer gelächelt hat, gelacht hat und damit irgendwie unstrittig, glaube ich, einfach ein netter Kerl war. Also du konntest zwar Markenfan sein für einen anderen Hersteller, Aprilia oder keine Ahnung, Kawasaki, meine MotoGP, schießen wir jetzt gerade ins Bein.
Nee, MotoGP, ja, aber nicht in der Zweitklasse. Damals zu den Zweitaktern waren die nicht dabei.
Wie dem auch sei, also auf jeden Fall, ach genau, Alex Hoffmann ist ja mal Kawasaki gefahren. Genau. Aber zu, was ich sagen will, ist, also du bist irgendwie Markenfan von Marke X und er fährt gerade bei Y, konntest du ihm trotzdem irgendwie nicht böse sein? Huch, jetzt habe ich das Mikrofon in die Fratz gerammt. Muss man auch erstmal schaffen. Und das ist ja heute, glaube ich, schon ein bisschen anders. Also wenn du jetzt Yamaha-Fan bist oder du bist Fan von Maverick Vinales, dann fällt es einem doch recht leicht, auch gewisse Aversion gegenüber Marc Marquez oder Ähnlichen zu entwickeln, weil das halt eben so Charaktere sind, die nicht dadurch auffallen, durch wahnsinnige Choreos oder durch Lockerheit und Nahbarkeit, oder?
Ja, ich glaube, da spielt tatsächlich auch so ein bisschen dieses Generationending und diese Ära-Komponente mit rein, die du vorhin schon in diesem Einspieler mit drin hattest, ne? Das waren A, einfach andere Zeiten, ne? Und da war ja Valentino Rossi gerade mit diesen auffälligen Siegesfeiern, wie sagt man so schön, First Mover, ne? Der hat das ja so ein bisschen etabliert. Jorge Lorenzo hat es dann versucht, so ein bisschen Lorenzos Land so ein bisschen zu ja, kopieren, zu imitieren, ist dann quasi immer ins Kiesbett gehüpft und hat dann versucht, seine Flagge zu versenken, war ein bisschen mehr so gewollt und nicht gekonnt. Man muss aber eins dazu sagen, das hast du gerade eben schon mit dieser Zweitakt-Ära so ein bisschen angedeutet, oder beziehungsweise wollte ich dich auf jeden Fall danach fragen, denn Valentino Rossi ist ja eigentlich nur vordergründig, ne? So diese Everybody's Darling, ne? Denn der hat ja viele seiner Gegner nicht nur auf der Strecke oder vielleicht auch nur auf der Strecke geschlagen, weil er sie neben der Strecke ständig emotional und verbal mit attackiert hat, ne?
Zermürbt das ging halt eben auch. War mit Lorenzo ja das Gleiche. Die Wand aufgestellt in der Box, damit Jorge Lorenzo, der Jungspund, der Neuankömmling im Yamaha-Werksteam, nicht seine Daten einsehen darf.
Genau, und das zieht sich einfach durch die Karriere von Valentino Rossi wie ein roter Faden. Das ging 2000 mit dem Einstieg in die MotoGP, ging das schon los mit Max Biaggi. Der damals ja, bevor Valentino Rossi in die MotoGP gewechselt ist, schon aufgestiegen ist und vorher zweimal Weltmeister war. Und eigentlich so der hielt sich ja für diesen italienischen Ausnahmefahrer, ne? Und dann waren die beide in der MotoGP und dann ging das los mit verbalen Attacken, mit sich beinahe gegenseitig in die Karre fahren, Stinkefinger von Rossi gegen Biaggi auf der Strecke während der Rennen und so. Die haben sich ja quasi gehasst bis aufs Blut, ne? Und da war Rossi einfach der vermutlich emotional stärkere und hat den Biaggi, der ja einfach ein außerordentlich guter Fahrer war damals auch bei Yamaha, einfach so zermürbt, wie du es gesagt hast. Und nur wenige, kurze Zeit später, war es die gleiche Geschichte dann zu MotoGP-Zeiten mit Zete Gimanau. Der war ja damals im Honda-Satellitenteam und Rossi dann schon bei Yamaha 2004 war das. Und die waren ja am Anfang auch gute Freunde. Also ich kann mich daran erinnern, gab es damals eine Vorberichterstattung zu einem der Rennen damals, ich weiß nicht mehr, bei welchem das gewesen ist, da hatten die noch Kohle, also waren die zusammen im Hotelzimmer und haben Kohle gegeneinander gewettet, wer sich traut, aus dem 10. Stock in den Pool zu springen. Vom Balkon, ne? Vom Hotelzimmerbalkon. So, und haben halt sau viel Zeit miteinander verbracht, ne? Und dann ging das aber 2004, ne, als Rossi dann zu Yamaha gewechselt ist, ging das quasi los, nachdem Sete Gibernau, beziehungsweise das Team vielmehr, Protest eingelegt hatte gegen eine Aktion in Katar, wo die auf dem Losail-Circuit versucht haben, den Startplatz zu reinigen vor dem Rennen und vorzubereiten für Rossi, weil der halt auf der schlechteren Spur stand. Und dann haben die eben Protest eingelegt und Yamaha und Rossi wurden dann auf den letzten Startplatz verlegt. Und dann fing das an und der hat den ja quasi mehr oder minder psychisch aus der MotoGP gedrängt. Ne? Der war ja ein immens guter Fahrer und hat dem einfach nicht standgehalten und ist dann einfach extrem abgestürzt. Ne? Also der kam aus dem Nichts, also der Sete Gibernau. Und genauso schnell ist er dann quasi wieder verschwunden. Und nachdem Gibernau weg war, war der Casey Stoner. Und da war das genau die gleiche Geschichte. Ne? Also hier 2008, die spektakuläre Corkscrew-Aktion, ne, wo er ihn innen im Dreck in der Rechtskurve in Laguna Seca überholt hat und ihn dann quasi auch mit diesem Move mehr oder minder, also einer der Moves war, die ihn halt dann die WM beschert haben. Und dann kam Marc Marquez und da war das Gleiche. Ne? Marc Marquez hat Rossi angehimmelt, der hat den ja vorher immer hochgelobt und ja, cool und hin und her und cool, dass du da bist und super Rennen. Ne? Und dann kam dann halt doch irgendwann der Punkt, ab 2015, wo dann Marquez tatsächlich zu einer Gefahr wurde oder war dann schon in dem Fall und er dann eben auch diese Spielchen versucht hat, aber bei Marquez das halt einfach nicht gefruchtet hat und der ja tatsächlich ihn in Laguna Seca dann mit dem gleichen Manöver auch mal geschlagen hat, ne? Wobei ja, also ich dazu sagen, ja,
da hat sich ja dann wirklich auch so ein bisschen der Spieß umgedreht, ne? Das kann man ja wirklich so sagen. Das war ja auch wirklich bemerkenswert, wie Rossi Marquez gelobt hat und so ein bisschen, glaube ich, auch so als ja, der Neusprößling, der hier irgendwie ankommt und der nächste Star nach mir. Und ich glaube, er hat dann unterschätzt, wie schnell dieses nach mir obsolet wird und Marquez halt der Star der Stunde war. Und wie du schon sagst, dann kam die Gefahr und dann hat Rossi halt auch den Spieß umgedreht, hat dann aber auch gemerkt, irgendwie fruchtet es bei dem nicht so ganz. Das wollte ich nämlich auch noch sagen, weil das wurde auffällig, wie dann nicht nur Rossi, auch ein paar andere auf einmal bemängelten, wie der Respekt auf der Rennstrecke fehlte. Seitens Marc Marquez, der ja überall reinstechen würde, etc. Und letztendlich haben das die Fahrer davor auch gemacht. Und das ist ja irgendwie, wie immer so in der Geschichte, die Geschichte wiederholt sich ja immer. Das Gleiche hatten wir bei Marco Simoncelli, der dafür gehasst wurde, wie der aggressiv manchmal reingefahren ist. Das war natürlich auch gefährlich. Traurigerweise ist Simoncelli ja auch irgendwann gestorben, allerdings ohne völliges Fremdeinwirken, sondern einfach durch einen Vorderradrutscher.
Rossi hat ihn ja mehr oder minder überfahren, ne, und hat ihn ja quasi tödlich getroffen. Also der Sturz war ohne Fremdeinwirkung, aber die Todesursache war nicht der Sturz.
Nee, genau, aber es war jetzt nicht ein Sturz, der durch ein besonderes Risiko oder durch einen Zusammenstoß oder ähnliches entstanden wäre, das muss man ja dazu sagen. Aber diese aggressive Fahrweise, ganz ehrlich, die gab es doch irgendwie immer schon. Also mit Berührungen in der Kurve, Überholmanöver und Marquez hatte halt mit seiner aggressiven Fahrweise gleichzeitig noch so unfassbar viel Erfolg. Unkrassbar, Alter.
Das ist total unkrassbar, blöd.
Also das war natürlich dann noch der zusätzliche Dorn, der den wahrscheinlich dann irgendwie im Fuß steckte.
Und da muss man halt an dieser Stelle auch dazu sagen, ne, dass Rossi dann immer seine eigene Vergangenheit vergisst, ne? Also, ja, wir haben dieses Manöver 2008 gegen Sete Gibernau. Also, wir sollten auf jeden Fall diese Videos und diese Situationen, von denen wir jetzt gerade erzählen, mit in die Video, in die Shownotes packen, damit die Leute sich das angucken können und wissen, worum es hier geht, weil das sind halt einfach krasse Moves. Und, um wieder auf die Mutter aller Psychotouren von Valentino Rossi zurückzugehen, ne, dieser Zwist mit Sete Gibernau, der hat den ja gebrochen, kann man glaube ich sagen, 2005, letzte Runde, letzte Kurve in Jerez, als er dem in die Karre gefahren ist, Cedric Ibanez damit in die Wüste geschickt hat, der hätte diese Kurve nie bekommen. Nie. Und fährt ihm in die Karre, nutzt ihn quasi als Bande, schickt ihn in die Pampa und gewinnt dieses Rennen. Und damals kümmert sich halt einfach nie, also es hat damals keine Beschwerde gegeben. Also muss man halt auch sagen, da hat sich die MotoGP schon sehr verändert, ne, dass halt solche Sachen jetzt viel, viel drastischer geahndet werden oder viel häufiger geahndet. Und quasi holt sich da den Sieg, ne? Und ja, also normaler Rennunfall, ne? Und das ist halt auch was, gerade wenn man so Valentino Rossi in den ja Äußerungen gegenüber der Presse so ein bisschen aufmerksam beobachtet, der teilt einfach immer aus gegen andere Fahrer. Immer, ne? Wenn's für ihn opportun ist, wird da immer irgendwie werden immer irgendwelche Vorwürfe gemacht, ne? Oder die halt die Leistung irgendwie herabgewürdigt oder wie auch immer. Einfach, das gehört einfach zu seinem Repertoire, diese Sticheleien abseits der Strecke. Und das ist halt so ein bisschen unsauber.
Aber trotzdem müssen wir sagen, sind wir ja beide auch Rossi-Jünger. Zumindest ich. Oder wie, was bedeutet dir, Rossi, was glaubst du, hat er für dich ausgemacht?
Also Rossi ist natürlich für mich ein prägender Charakter, ne, ganz klar. Ich muss sagen, ich fand es auch eine Zeit lang ein bisschen langweilig tatsächlich, wie er die WM teilweise dominiert hat. Also wenn ich jetzt irgendjemand zu nahe damit getreten bin, der halt irgendwie ein brutaler Rossi-Fan ist, tut's mir leid. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin nie wirklich ein krasser Fan von einzelnen Fahrern gewesen, ne? Sondern ich stehe eigentlich immer auf spannende Rennen und meine Sympathien variieren auch teilweise so ein bisschen, ne? Also wenn sich irgendjemand anständig cool verhält und Leistung zeigt, dann bin ich da auch eher geneigt, ihm die Daumen zu drücken, sage ich jetzt mal. Und ich besitze keine Rossi-Accessoires. Ich besitze Accessoires von keinem Fahrer, weil ich halt einfach Ich liebe diesen Sport, ne? Und ich habe ja auch schon den einen oder anderen persönlich getroffen und durfte die ja auch schon den einen oder anderen schon interviewen. Und ich finde das halt ganz, ganz toll. Und mir ist das einfach viel persönlich viel wichtiger, irgendwie da mittendrin, statt nur dabei zu sein. Und ich war nie jemand, der sich irgendwie ein Cap oder ein Schal oder ein Wimpel oder ein Hoodie oder sowas gekauft hat, dazu war meine emotionale Bindung zu den Fahrern nie irgendwie stark genug. Und wenn irgendwie mal eine da war, dann sind die halt irgendwie zu früh gestorben, wie zum Beispiel Daijiro Kato, den fand ich damals ziemlich cool, wann war das, 2003 oder 2004, tödlich verunglückt auch in dem Honda-Fahrer damals gewesen. Aber ansonsten bin ich eher so auf der Seite der guten Fahrer. Also wenn irgendjemand performt, dann Und kein Arschloch ist, das muss man halt auch dazu sagen, ne? Ich war nie ein großer Max Biaggi-Fan, weil der halt einfach ein Idiot ist. Und ich finde Joan Zarco auch einen überragenden Fahrer, der trumpft ja gerade wieder immens auf, ne? Aber ich habe den auch schon persönlich getroffen und auch wenn ich ihn in ein Interview sehe, der funkt halt bei mir einfach nichts, ne? Ich finde ihn halt einfach nicht wirklich sympathisch und dementsprechend ist das eher jemand, wo ich sage, naja, komm, du kannst auch stürzen, wenn du willst.
Krass, also ist ja bei mir komplett anders. Ich bin ja wirklich ein Rossi-Fanboy. Du kennst mein Kennzeichen, endet auf die 46. Ist schon so ein bisschen, passt wahrscheinlich zu meinen Stiefeln und was weiß ich, zum Proleten-Image, das ich hier auch in dem Podcast ein bisschen abgeräumt habe. Aber ich muss halt wirklich sagen, ich habe auch tatsächlich, ich glaube, zwei Trikots und ein T-Shirt von Rossi plus eine Cap und was weiß ich nicht.
Und jetzt zieht sich das quasi über die gesamte Zeit durch oder also gibt es noch andere Fahrer, für die du oder denen du die Daumen drücken würdest, sagen wir es mal so?
Also
oder bist du wirklich wie sagt man, konsequenter Rossi-Fan?
Nee, also grundsätzlich glaube ich, unter Schunde scheidet uns beide so ein bisschen. Du würdest wahrscheinlich, du guckst ja keinen Fußball, das juckt dich ja nicht, aber wenn du Fußball gucken müsstest und man würde dich fragen, für wen bist du, würdest du immer sagen, ich bin für ein gutes Spiel. Hauptsache schöne Tore. Und damit kann ich halt gar nicht umgehen. Ich bin jemand, ich näher mich jedem Sport und ähnlichen Veranstaltungen immer über die Emotionen an. Und ich kann es zum Beispiel überhaupt nicht ab zu sagen, ja, ich bin für ein gutes Rennen oder so, sondern oder auch beim Fußball, das muss halt irgendwie abgehen. Und für mich geht auch beim Fußball nichts über ein Derby. Und das ist beim MotoGP ist es da nicht anders. Die sind alle irgendwie super gut, aber ich habe das jetzt gemerkt, wenn dann vorne irgendwie, ja gut, Jack Miller finde ich irgendwie gerade irgendwie ganz geil von seiner Art, aber wenn da zwei so Leute fahren, die mir einfach überhaupt nichts bedeuten, wo ich sage, die haben keine Emotionen, die sind so aalglatt, das, was du heutzutage auch im Fußball hast, dann finde ich es automatisch lame und dann gucke ich es mir irgendwie an, aber ich kann nicht so mitfiebern, wie wenn du einfach Charaktere da vorne hast. Und beispielsweise zu den besten Zeiten, als Lorenzo und Rossi da gegeneinander gefightet haben und auch auf einem Level waren. Oh, das gab mir halt alles. Da war ich so richtig dabei. Und wenn dann der eine den anderen ausschaut, ja, was ist hier los? Ja, gib's ihm, ja. Und völlig drauf abgegangen. Und heute ist es halt einfach so, wenn ich dann, nehmen wir mal Marquez gegen Lorenzo. Das sind beides Fahrer, die ich für ihr Können total bewundere, aber die ich menschlich so, mit dem müsste ich mich jetzt nicht unbedingt an Tisch setzen. Ich würde mich mit jedem von denen an Tisch setzen, aber wenn ich die Wahl hätte im MotoGP-Lager, würde ich mich, glaube ich, mit denen nicht unbedingt als Erstes an Tisch setzen und ein Bierchen trinken. Und wenn ich den sehe, dann bewundere ich die für ihre Fahrskills, aber bin halt nicht so emotional dabei. Und das muss ich halt Rossi wirklich zugute halten. Der hat mich immer gepackt mit seinem Auftreten, mit dem ganzen Zirkus drumherum. Ich meine, er ist natürlich auch ein knallharter Geschäftsmann mit allem, was sie aufgebaut haben, mit VR46 und so weiter. Der blinzelt ja einmal mit den Augen und hat wahrscheinlich schon wieder 3 Monatsgehälter von mir verdient dabei. Aber das halt auch alles, weil er das eben auch so professionalisiert hat. Und da bin ich mit dabei. Aber es ist natürlich gleichzeitig so, in den letzten 3-4 Jahren ist es ja so, als Rossi-Fan hast du jetzt nicht mehr viel zu melden. Im Fernsehen siehst du ihn eh kaum noch, weil er jetzt irgendwo hinten mit rumfährt und die Musik wird mittlerweile von anderen Fahrern gespielt. Aber bei denen fehlt mir halt so ein bisschen der Bezug, muss ich ehrlich sagen. Also am ehesten ist es jetzt gerade noch ein Jack Miller, der wieder so ein bisschen durch seine Jackass-Eigenschaften und so auftritt, der halt irgendwie noch Kante zeigt. Bis vor letztes Jahr war das auch noch ein Cal Crutchlow, der einfach, fand ich, der Inbegriff von Freischnauze und ich reiß mein Maul auf und leck mich alle am Arsch war. Das fand ich wirklich geil. Und das hat mir viel Freude bereitet. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie die MotoGP für mich wird, wenn Rossi wirklich weg ist.
Ja, das frage ich mich tatsächlich auch so ein bisschen. Also ich muss sagen, gefühlt ist es für mich gegenwärtig so die beste MotoGP, die wir je hatten. Weil es halt einfach immens spannend ist. Also MotoGP, damit meine ich natürlich alle 3 Klassen. Ich rede nicht nur von der MotoGP-Klasse, sondern eben auch Moto2 und Moto3. Da geht es einfach mega ab, vor allem Moto3 einfach ultra, ultra faszinierend im Moment gerade. Und mir geht es tatsächlich ähnlich, ne? Also ich habe Cal Crutchlow unter anderem zum Beispiel mal interviewt, ne? Und der entblödet sich halt nicht irgendwie zu sagen, ja, die jungen Fahrer, die so nachkommen, so aller hier Quattararo, und hast du nicht gesehen, ah, die können eigentlich alle nichts, die sind viel zu faul, ne? Die machen ihre Arbeit nicht so. Und die sind halt einfach alle die verdammt nochmal fittesten Leute überhaupt, ne? Also ich glaube, die MotoGP die Fahrer waren noch nie so krass und noch nie so fit, ne?
Ja, und Cal Crutchlow fliegt vor allem zurück auf seine Isle of Man und trainiert erstmal in Guinness, kannst du mir noch nicht erzählen.
Ja, mit Sicherheit. Ja, und er hat halt auch am Ende von diesem Interview, das ist schon ein bisschen her, weiß nicht, wann war das, 2017 oder 2018, hat er auch noch so einen Seitenhieb so gegen die deutschen Fahrer, so nach dem Motto, ja, nichts rauf außer Zahnbelag. Ne? Der wusste natürlich auch, dass ich Deutscher bin. Das macht ihn natürlich auch so zum Charakterkopf. Ne? Das ist schon sehr, sehr spannend und witzig. Ich muss aber sagen, ich finde schon, dass es Sympathieträger gibt gegenwärtig. Also ich sympathisiere jetzt aktuell zum Beispiel mit Fabio Quartararo. Den finde ich im Moment gerade so den sympathischen Dude da im Grand Prix-Zirkus. Also nicht im Grand Prix-Zirkus, sondern eben in der MotoGP. Und hoffe, das geht da auch so ein bisschen weiter. Und ich muss sagen, auch abseits der Strecke ist Marquez natürlich schon, so wie du es gesagt hast, halt jetzt nicht der auffälligste, ne, in Form von seiner Äußerung. Aber dafür lässt er halt einfach auf der Strecke so krass die Taten sprechen, dass ich sage bloß, yo, Respekt. Also das ist schon, den bewundere ich auch, muss ich einfach sagen. Und finde es auch irgendwie gut und drück auch die Daumen, dass er halt wieder zurückkommt und vielleicht auch zu alter Stärke gelangt, um eben wieder ganz vorne mitzumischen.
Aber wir neigen uns mit unserem Podcast so langsam dem Ende zu. Da sollten wir vielleicht auch noch mal einen Blick auf die gegenwärtige Zeit werfen. Denn unstrittig ist, dass Valentino Rossi für die MotoGP und für alle Motorradfahrer Gold wert ist und Gold wert war und, glaube ich, sehr viel Pionierarbeit auch gemacht hat. Denn unabhängig von vielleicht auch negativen Charaktereigenschaften und Sticheleien hier und da, hat er natürlich für mediale Präsenz gesorgt und irgendwie viele Leute dafür auch begeistern können und die MotoGP so ein bisschen aus dem Schatten der Formel 1, glaube ich, auch rausgeholt und mitgewirkt, das zu professionalisieren und auch einer breiten Masse zugänglich zu machen. Gleichzeitig, ja, werden die Schatten um ihn herum immer größer, die Sonne geht langsam unter, kann man so sagen, oder der Stern am schönen MotoGP-Himmel von Valentino Rossi verblasst so ein bisschen. Er selbst hat auch zu der aktuellen Saison Folgendes gesagt.
It's a difficult start of the season for us, because I know that it's a difficult challenge to try to win, but I think that I can be more competitive.
Also er sagt, ja, schwieriger Saisonstart, er könnte sicherlich wettbewerbsfähiger sein, er versucht sein Bestes, ist aber auch so ein bisschen schwierig und auch, wie es ihm aktuell so gefällt, beantwortet er.
Yeah, for sure. I love ride MotoGP, but you know, when you fight for the 17, it's not very funny, sincerely.
Also selbst mit einem Lächeln am Ende gibt er zu, dass natürlich die Kämpfe um Platz 17, die er im Moment austrägt beispielsweise, sicherlich nicht viel Spaß machen. Das heißt, es zeichnet sich auch so ein bisschen ab, dass die Ära zu Ende geht. Und ich glaube auch kaum, dass er jetzt mit dem Wechsel ins Petronas-Team und der aktuellen Leistung, dass es da nochmal eine Formkurve maßgeblich nach oben geben wird. Glaubst du, er hat den Bogen überspannt?
Also ich habe jetzt die Tage verschiedene Berichte dazu gelesen und da spielen verschiedene Faktoren mit rein, die die Sache im Moment gerade so ein bisschen schwierig, glaube ich, für ihn machen. Zum einen gibt es eben diesen Petronas-Vertrag, der wohl eindeutig an Ergebnisse gebunden ist, die bis zu einem gewissen Zeitpunkt in der Saison erreicht sein müssen. Und das sieht für ihn halt im Moment ganz, ganz schlecht aus, ne? Weil mit den Punkten, die er jetzt hat, ich glaube, er hat jetzt 6 Punkte insgesamt, da ist er mit Sicherheit ganz, ganz weit von den 10 weg, die sie ihm da gesetzt haben. Vor allem, und wenn du dir halt auch einfach anschaust, ne, der hat ja quasi das aktuellste Motorrad, ne? Also der hat ja quasi Werksunterstützung, genau das gleiche Bike wie Quadraro und Maverick Vinales. Morbidelli hingegen, der
sein Teamkollege.
Sein Teamkollege, genau, bei Petronas, der Vize-Weltmeister ist, fährt mit dem 2019er Bike. Also ja, er fährt auf jeden Fall mit einer Gurke im Vergleich sozusagen und bügelt ihn halt einfach regelmäßig. Und die Konstellation zwischen Yamaha und Petronas ist anscheinend schwierig. Also dem Motorradlieferanten und dem Satellitenteam, die diese Motorräder kaufen. Rossi verhandelt gleichzeitig mit Yamaha und Ducati um Motorräder für sein kommendes Team, das ab 2022 am Start sein wird. Und dann ist natürlich die Frage, sind die Yamaha-Motorräder, um die er gerade handelt, eventuell die Petronas dann nächstes Jahr weggenommen werden? Und zusätzlich kommt eben vielleicht auch noch so ein bisschen die Altersmüdigkeit oder der fehlende Drive, also die Fitness von ihm muss wohl auch nicht so ganz auf der Höhe sein, die anderen Fahrer haben. Also ich glaube, da kommen einfach viele, viele Punkte zusammen, die dazu führen, dass es in der gegenwärtigen Konstellation einfach extrem schwierig ist, überhaupt irgendwie erfolgreich zu sein. Ich hatte ja darauf gehofft, okay, er geht ins Satellitenteam, da kann er noch ein bisschen machen, was er will und noch ein bisschen Spaß haben. Und danach sieht es jetzt im Moment aber nicht aus. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass wenn das jetzt halt nicht weitergeht, dann plant er halt einfach das nächste halbe Jahr, falls er irgendwie vorzeitig ausscheiden sollte bei Petronas, seine kommende Saison noch fertig und stellt sich bei seinem Team dann zukünftig selber als Testfahrer mit ein. Da kann er immer noch ein bisschen MotoGP fahren, ist Teamchef, muss selber nicht mehr auf den Bock in den Rennen die Knochen hinhalten und wäre auf jeden Fall ein guter Wechsel. Ich hätte es aber gern früher gesehen, denn so ein bisschen, so cool es ist, wie er noch mitfährt und auch in den Qualifyings manchmal irgendwie ganz formidable Zeiten halt irgendwie abliefert. Die Rennen waren halt einfach scheiße und wenn man halt einfach sieht, was er für ein mit welchem Erbe er hätte abtreten können, ist es schade, dass er das jetzt gerade so ein bisschen ruiniert. Weißt du,
ich finde auch, als er Vize-Weltmeister hinter Marc Marquez wurde, das fand ich, war eine überragende Saison. Die war mega spannend anzugucken und da kam er ja auch nochmal nah dran. Und das wäre so ein guter Punkt gewesen, wo man auch einfach sagt, so, er war jetzt nochmal vorne mit dabei, jetzt findet ein Generationenwechsel statt, aber gut, im Nachhinein alles besser wissen, das ist immer einfach. Ich glaube, das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig, sich in diese Situation überhaupt reinzuversetzen. Fakt ist, anhand von Valentino Rossi sieht man einfach, wie krass sich viel verändert hat. Wenn du dir frühere Aufnahmen anschaust, allein von der Fahrtechnik her, Knie irgendwie 3 Meter neben Motorrad, aber Oberkörper klebt noch über dem Tank und heute ist es eigentlich umgekehrt. Ellbogen am Boden und so. Und da muss man einfach sagen, trotzdem Respekt, dass er so lange auf diesem hohen Niveau mitgemacht hat. Aber jetzt ist halt irgendwann einfach mal Ende.
Da habe ich noch so eine Zahlen, Daten, Faktenfrage an dich. Weißt du, wie lang die Siegesperiode von Valentino Rossi im Grand Prix Sport ging? Also in der MotoGP? Also nicht nur MotoGP, sondern seit dem Einstieg in den 125er?
Nee.
Er hat 21 Jahre lang es geschafft, in jeder Saison ein Rennen zu gewinnen. Nicht in jeder Saison, aber Rennen zu gewinnen. So rum muss man sagen. Mhm. 1996 eingestiegen, damals in Brünn. Und dann 2017 hat er ich glaube 2017 hat er das letzte Rennen gewonnen. Und damit eben 21 Jahre ein siegfähiger Fahrer gewesen. Das ist einfach verrückt. Das ist einfach unglaublich, wenn man sich das überlegt, was das für eine immense Leistung halt einfach tatsächlich ist, ne?
Krass, eine Legende. Wie ihr dazu steht, was ihr über Valentino Rossi denkt, ob er schon früher hätte abtreten sollen oder noch ein bisschen weiterfahren soll, lasst uns das wissen, was ihr dazu denkt. Schreibt uns eine E-Mail an info@gasgeflüster.de oder auf unseren Social Media Accounts. Wir lesen gerne, antworten gerne, nehmen kreative Kommentare auch immer gerne mit in diese Sendung. Und ansonsten würde ich sagen, die 5 Minuten, die wir über unserem normalen Pensum schon lange drüber sind, gebühren einfach einer Legende wie Valentino Rossi, die können wir ihm ehrlich einräumen und belassen es dabei, oder Michel?
Genau, was mich jetzt noch an dieser Stelle von euch interessieren würde, ist eure Rossi-Momente. Das wäre eine ganz, ganz spannende Geschichte, wenn ihr uns da mal so ein bisschen dran teilhaben lasst, welche Erinnerungen ihr mit Valentino Rossi verbindet, ob ihr ihn vielleicht auch mal live getroffen habt. Es gibt ja ganz, ganz viele, die Gelegenheit mal hatten, im Fahrerlager vorbeizuschauen und ihm mal die Hand zu schütteln und ein Selfie zu machen. Und ja, was sind die Verbindungen und Erinnerungen, die ihr mit Valentino teilt, sage ich jetzt mal? Und lasst uns wissen, würde mich interessieren. Und verratet uns, für wen euer Herz denn tatsächlich schlägt.
So machen wir es.
So machen wir es. Also, tschüss mit euch.
Ciao.
I hope to see you very soon. And ciao, ciao to everybody. And see you as soon as possible. Ciao, ciao a tutti. Thank you.